Ich genieße das, unter so lieben Freunden zu sein. Vorhin war es so schön, wo man viele grüßen konnte und ihre weiten Wege, die sie gemacht haben. Das ist immer herrlich, die Begegnung. Und ich möchte auch den Mitarbeitern an ihren verschiedenen Aufgaben danken, was das herrlich ist, wie Gott diese Arbeit benutzt und viel Frucht daraus wirkt. Ich möchte heute Morgen für die Predigt ein Wort nehmen aus der Offenbarung 3 in dem Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. In jeder Missionsarbeit gibt es ganz viel Frust. Wissen Sie warum? Weil wir nicht Menschen zu Christen machen können. Wir können reden wie ein Weltmeister, aber wir können keinen bereden in die Nachfolge Jesu. Wir können keinen Trick anwenden, damit einer in die Nachfolge von Jesus tritt. Und das ist ein Schock. Ich habe Missionare kennengelernt, die 40 Jahre, bei Ludwig Krapf, der drüben liegt auf dem Friedhof, waren es nur 25 Jahre, ohne Frucht gearbeitet haben, weil die Türen verschlossen waren. Und jeder von ihnen weiß das aus ihrer Gemeindearbeit, aus ihrer evangelistischen Mitarbeit, wie Türen ins Schloss gefallen sind. Sie kennen es von Familienfesten, bei Verschwägerten, da ist der Hass so groß, dass sie sagen, ich fange bloß gar nicht mehr an. Bei Kindern und Enkeln, der Riegel ist ins Schloss gefallen. Und da kann man drücken und schieben, wie man will, man kriegt die Türen nicht mehr auf. Und Jesus selbst hat das mitgemacht, als er in diese Welt trat. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ganz erschütternd, dass alle Menschen sich sperren gegen das befreiende, erlösende Evangelium von Jesus. Was kann man da tun? Jesus sprach von einer Verstockung. Man hört, aber es geht nicht ins Herz hinein. Und es kommt nicht zur Bekehrung. Und das beschäftigt uns dauernd. Nachts, wenn wir nicht schlafen können, Nachbarn, Freunde, Kollegen und Familienmitglieder. Was sollen wir denn tun? Wir leben ja in einer Zeit des Machbarkeitswahns, unsere Gesellschaft. Wir können alles. Wir können alles. Yes, we can. Das Leitwort, wir schaffen das, kein Problem, wir schaffen das, wir kriegen alles hin. Das hat auf Christen abgefärbt. Man muss doch das irgendwo möglich machen können, dass Menschen zum Glauben kommen, mit Professionalität, sagt man. Mit bester, edelster Musik muss das doch möglich sein. Ich verstehe doch, dass unsere junge Generation alles einsetzt. Toll, ehre und achte sie. Aber das Erschütternde bleibt, mit allen Tricks und Mitteln können wir nicht tun, weil Jesus sich das vorbehalten hat selbst. Er ist der Macher. Auch bei den Menschen, um die wir uns so sorgen. Er ist der Macher. Ich will bauen meine Gemeinde. Und er hat den Schlüssel und den Zugang. Und darum ist das so wichtig, wie Jesus das der Kleinen, es war eine klitzekleine Gemeinde in Philadelphia, zuruft, die mitten in der Götzennacht gelebt hat, umgeben war von der Feindschaft, sogar der Synagoge Satans wird es genannt, der großen Feindschaft und der Verhöhnung ihres Evangeliums, dass Jesus sagt, und nun redet der Wahrhaftige, der Heilige. Das ist so schön in der Offenbarung, dass ganz am Anfang da steht, der da ist und der da war und der da kommt, der die Macht des Todes zerbrochen hat und der seinen mutlosen Christen zuruft, die verzagt sind, ich sehe doch gar keinen Erfolg. Ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes und er hat die Macht auch über die dunkelsten okkulten Mächte in dieser Welt. Er hat die Macht über alles und er will seine Gemeinde bauen. Und darum ist das so wichtig, dass man die Geduld bewahrt. Gerade bei der Gemeinde von Philadelphia spielt das so eine wichtige Rolle. Du hast das Wort von der Geduld bewahrt. Das kann man ja kaum abwarten. Aber ich darf es Ihnen sagen, auch Ihre Gebete für Ihre Enkel sind nicht vergeblich. Und wenn Sie sie erst nach Ihrem Tod erfüllen. Weil das so ist, man kann nur staunen, wie Jesus das tut. Mein erster Punkt, das ist ein unglaubliches Wunder. Und so eine Missionskonferenz dient dazu, dass wir das hören. Wissen Sie, dass in diesen Tagen, wie noch nie in der Kirchengeschichte, Menschen zu Jesus finden, wie noch nie in 2000 Jahren, an den Hecken und Zäunen, bei den Sinti und Roma, bei den Indianern, in Laos, in Kambodscha, in Zentralasien, wo bis 1990 noch nie das Evangelium verkündigt wurde, Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadschikistan, überall, dass es keine Nation mehr auf dieser Welt gibt, wo es nicht eine Jesusgemeinde gibt, sogar, man darf gar nicht drüber sprechen, in Saudi-Arabien. Weil der Herr und König den Schlüssel hat und die Tür auftut, und das soll Sie ermutigen, Mission ist Chefsache. Und wir dürfen mitarbeiten und nicht denken, unsere Hände und unsere Werke wären alles. Zinzendorf war ja originell mit seinen Liedversen. Also besser kann man es gar nicht ausdrücken. Die Sache ist einmal ausgemacht. Wo die Menschen sperren, da öffnet Jesus, dass es kracht. Wohl uns des feinen Herrn. Und das macht Jesus auch heute in unseren Tagen. Und wir haben ja Aufbruch in der ganzen Welt und haben eine schwindsüchtige Christenheit in allen Wohlstandsländern. Wir haben auch in Nordamerika, in Kanada, in den USA überall zurückgehende Zahlen der Evangelikalen, rapid zurückgehend. Das, was uns Not macht, telefonierte mit Fritz Laubach, der sagte, bei uns in Solingen werden 3 Kirchen verkauft. Was der Atheismus, die Gottlosigkeit nicht erreicht hat, das machen glaubenslose Christen, das ist das Schlimmste. Glaubenslose Christen sind die größte Gefahr. Feinde von außen können die Gemeinde nicht vernichten, auch die Pforten der Hölle nicht. Wir Älteren sind ja davon so geprägt, und ich muss einfach noch mal erzählen, vor knapp 60 Jahren wollte ich selber in den Missionsdienst und fuhr in den Einführungskurs der größten deutschsprachigen Mission. Und da hat man uns liebevoll erklärt, wir schicken keine Missionare mehr aus. 1961. Ich war frustriert. Die Kirchen haben Missionen aufgegeben. 1970 hat Philipp Potter, der Generalsekretär des Weltkirchenrats, gesagt, Mission is out, vorbei. Und dann haben sie überall in unserem Land kleine Kreise gesammelt, Aufbruch der Evangelikalen. Und was hat Gott gewirkt in diesen 50 Jahren? Der Gründer der Freien Hochschule für Mission, George Peters, der demütige Professor aus Dallas in Texas, hat damals mir gesagt, der Anfang des dritten Jahrtausends wird eine große Missionsbewegung sein. Jesus sammelt noch einmal seine Gemeinde und hat Recht behalten. Und deshalb ist für uns das so wichtig zu hören, was dort geschieht. Nicht nur unter Muslimen, unter dem Regime Khomeini, sondern in Indonesien. Die Zahlen werden gar nicht mehr veröffentlicht in den Statistiken, weil sich so viele dort zu Jesus wenden. Bei Boko Haram seit 30 Jahren in Nordnigeria. So viele Muslime haben sich noch nie zu Jesus bekehrt wie dort. Unter dem furchtbaren Leiden, 15.000 Menschen, unschuldige Frauen, Männer und Kinder, wurden umgebracht. Und dort baut Jesus seine Gemeinde. Das ist ein Wunder, weil es seine Sache ist und weil er das will. Er hat den Schlüssel und er macht das nicht nur unter Muslimen, sondern unter Buddhisten in Sri Lanka und am unglaublichsten in China unter Mao. Die größte Aufbruch aller Zeiten. Er hat es gemacht, wir wissen gar nicht, wie 130 Millionen Jesus-Leute im kommunistischen China. Das gibt es noch nicht. Bei diesen Religionsgesetzen, das ist ganz wichtig auch für unsere Gemeinden. Wir meinen ja oft, wenn wir etwas organisieren und planen, dann müsste das mit unseren Organisationen schon klappen und dann kommen. Nein, der mit dem Schlüssel muss da sein. Ohne Jesus läuft nichts. Und da müssen wir immer wieder hin. Und wenn wir uns den Kopf wund gestoßen haben an den Betonmauern, die uns im Wege stehen, bei unseren gut gemeinten Diensten, dann schenkt der Herr den Seinen im Schlaf. Und plötzlich bricht das auf, die selbstwachsende Saat, so wie er es im Gleichnis erzählt hat. Und es kommt zum geistlichen Aufbruch. Da sagt der Treue und der Wahrhaftige. Und Jesu Wort bleibt und gilt und das wird erfahren. Auch da, wo viele frustriert und entmutigt sind. Paulus hat es der Gemeinde in Kolosse so ins Herz gelegt. Er selber war im Gefängnis. Also äußerlich war alles blockiert. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür auftue und wir das Geheimnis von Christus sagen können, deswegen ich auch in Fesseln bin. Das Christusgeheimnis, das müssen unsere Nachbarn hören, unsere türkischen Nachbarn. Die Erlösung durch Jesus, das ist unser Thema. Das war schon immer beeindruckend bei der Konferenz von Licht im Osten, wie Gott das eins getan hat in Russland. Wie kam es denn überhaupt zur Erweckung? Die orthodoxe Kirche hat sich gesperrt. Das ist erschütternd. Man erlebt das ja oft von Amtskirchen. Und dann war es ein englischer Lord aus dem Krimkrieg, der auf den Tod krank war, Lord Redstock. Und wie er genesen war, hat er gesagt, ich habe gekämpft gegen Russland. Ich möchte das Evangelium bringen. 10 Jahre hat er gebetet. Und dann hat er eine russische Großfürstin getroffen in Paris. Und die war in großer Trauer, weil 2 Kinder ihr gestorben waren. Und ihr hat er von Jesus sagen können. Und die hat ihn eingeladen nach Petersburg. Der kleine Mann, der nicht mal Russisch konnte, der dort in der Säule in den Palais stand. Und dann haben sie sich bekehrt, Oberst Paschko, einer der reichsten Männer mit seinen Kupferbergminen im Ural, Graf Korff, Verkehrsminister Bobrinsky. Die großen Leute, bis sie ausgewiesen wurden um Jesu Willen. Es war immer ein Kampf gegen Jesus, aber die Erweckung war da. Mir ist immer so wichtig, wie sind denn die vielen Aussiedler, die dort in Südrussland leben, erreicht worden? Wir kennen es ja durch die verschiedenen Leute, an der Erweckung beteiligt waren. Aber wir in Württemberg hatten den liederlichsten aller Vikare, den Eduard Wüst. Es war ganz schlimm. Der hat mit Jesus nichts am Hut gehabt, war in Rietenau bei Backnang. Und da hat er sich bei den hanischen Brüdern bekehrt. Und sein Herz hat für Jesus gebrannt. Und was hat die württembergische Kirche getan? Sie hat ihn aus dem Kirchendienst entlassen, wegen seines treuen Jesuszeugnisses. Stuttgarter Zeitung schrieb, die Verwüstung der kirchlichen Landschaft durch Eduard Wüst. Und dann waren es die Korntaler Brüdergemeinden. Die haben gesagt, der muss ins Asowsche Meer, da fehlt einer. 13 Jahre hat er nur wirken können. Und da gingen die großen geistlichen Einflüsse los, weil ein Mann da war, den Jesus als Werkzeug benutzt hat. Sogar die Mennoniten-Brüderkirche geht auf ihn zurück und hat der große Einfluss von ihm. Das sagt der Treue und Wahrhaftige. Weißt du das, wo du oft so traurig bist, dass in deiner Gemeinde alles so still ist? Er will's wirken und die Pforten der Hölle, auch 60 Jahre kommunistischer Herrschaft, was das war mit diesem Staatsapparat, haben die kleine, kümmerliche Jesusgemeinde nicht auslöschen können. Und sie haben es nicht verhindern können, dass das Wort Gottes nicht hinüberkam. Und das waren schlichte Leute aus eurem Kreis, die das unter Lebensgefahr gewagt hat, diese Transportfahrten. Und Gott hat es gesegnet. Geduld braucht man in der Reichsgottesarbeit, aber nichts ohne Jesus. Herr Jesus, du hast den Schlüssel und ich bitte dich, hilf du. Die Jesusgemeinde war zu allen Zeiten, schon damals, als die Gemeinde von Philadelphia adressiert wurde, war sie bekämpft und bestritten und gehasst. Die große römische Verfolgung, was heißt, allein die Gemeinde Jesu in Russland erleiden müssen, schon in der Zarenzeit, in die schlimmsten Straflager sind sie gekommen, wo sie erst durch die kommunistische Revolution wieder frei geworden sind. Aber es hat das Erbarmen Jesu nicht aufhalten können und hat die Gemeinde von Jesus gebaut. Und das soll uns wichtig sein in unserem Leben. Und darum wollen wir durch die vielen Berichte, wir hören Mut kriegen zu Hause. Herr Jesus, tu es noch einmal auch bei uns, in unserer Familie. Ich lege dir die Leute noch mal hin, du hast den Schlüssel und du kannst die Türen öffnen. Es ist ein ganz großes Wunder, wenn Menschen bekehrt werden. Das Zweite, was macht unsagbar stark? Was macht denn stark? Du hast eine kleine Kraft. Wer hört denn das schon gerne? Wir wollen doch immer sagen, unsere Gemeinde ist so toll und wir haben gute Bilanzen und wir können das, wir haben gute Redner auf der Kanzel. Nein, Jesus kann nur wirken, wo wir arm und schwach sind. Das Armsein ist keine Schande bei Jesus. Paulus war stolz darauf, den Korinthern, die so viel geprahlt haben, wir sind eine tolle Gemeinde und haben das alles. Er hat sich gerühmt seiner Schwäche, damit die Kraft von Gott sichtbar wird, die Kraft Gottes und nicht von uns. Und das ist so wichtig, das Armsein in diesen Tagen. Ja, Jesus sagt zu seiner Gemeinde in Philadelphia, ich kenne deine Werke. Ist nichts zum Protzen, zum Schämen. Herr Jesus, wir haben dir nicht richtig treu gedient. Wir haben es echt gemeint, aber es war kümmerlich. Aber der Herr Jesus kennt die Werke und was im Namen von Jesus getan ist, ist nicht vergeblich. Das ist doch das Herrliche. Und dass da etwas herauskommt. Und was ist das Geheimnis der Gemeinde in ihrer Schwachheit, in ihrer Kümmerlichkeit? Du hast mein Wort bewahrt. Wissen Sie, was katastrophal bei uns heute ist in Deutschland? Dass auch bis hinein in unsere gläubigen Kreise das Wort Gottes mit Füßen getreten wird. Dass an Bibelschulen tatsächlich unterschieden wird zwischen Bibeltreu und Jesustreu, als ob das ein Unterschied wäre. Ich kann doch Jesus nur dienen, indem ich sein Wort ehre, wenn Jesus sagt, dass die Schrift kann nicht gebrochen werden. In wie vielen Gemeinden sind die Gemeinschaftsstunden ausgestorben? Das kann doch nicht wahr sein. Es gibt keine Bibelstunden mehr. Das ist das wichtigste Mittel zum Bau einer Gemeinde und das ist die Not der reichen Länder des Wohlstands, dass sie das Wort Gottes in seiner Macht vergessen haben. Denn nur wo das Wort Gottes wirkt, in Jugendarbeit, wo das Wort Gottes gelesen und betrachtet wird, da wirkt das. Dieser Professor George Peters hat mich tief geprägt und er hat mir eins schon ganz früh mitgegeben, hat gesagt, in der Bibel ist Wort Gottes und Heiliger Geist austauschbar. Wo Wort Gottes steht, ist der Heilige Geist. Weil das Wort Gottes wirksam ist, nicht leer zurückkommt, dass es Samen kommt, das aufgeht, das Wort Gottes schafft das. Das ist das Werkzeug, durch das Jesus schafft. Und das ist so wunderbar, dass in Russland das Ganze erst möglich war, überhaupt jede Erweckung in der ganzen Weltgeschichte war immer Erweckung möglich, wo das Wort Gottes verbreitet war, auch in Indonesien, in der Muslimwelt, durch den Religionsunterricht. Und das ist so wichtig, wo das Wort Gottes bekannt ist. In Russland wurde nach Napoleon 1813 durch Zar Alexander die Bibelgesellschaft gegründet. Und das hat für Russland eine ganz große Wirkung gehabt, obwohl sie nur 16 Jahre bestehen konnte. Die Bibel braucht man. Und das war in der Zeit der Verfolgung das Wichtigste. Weißt du das, dass jeder Tag ohne Bibellese morgen ein verlorener Tag in deinem Leben ist? Weißt du, dass die Gemeinde nur wächst, wenn sie sich ums Wort Gottes hörend versammelt? Das ist nicht eine Sache von Theologen, sondern das des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen, dass wir um das Wort Gottes uns sammeln. Und das ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes auswendig lernen. Wir haben die junge Generation betrogen, indem wir gemeint haben, sie sollten nichts mehr auswendig lernen. Wie arm ist das? Einer dieser Chinesen, die 23 Jahre im Straflager waren, hat mir gesagt, wir hatten keine Bibel mehr, nur was wir im Kopf hatten. Das Wort Gottes muss in deinem Leben in dich eingehen. Und wie ist das wunderbar, wenn man das Wort Gottes auch kennt in den dunklen Nachtstunden und er sich in Erinnerung rufen kann. Lern das Wort Gottes wieder auswendig. Du hast mein Wort bewahrt, das ist die Stärke der Gemeinde in aller äußeren Schwachheit. Und noch das Letzte, halte, was du hast. Was hat sie denn, diese Philadelphia-Gemeinde, die in der Dunkelheit der Nacht lebt? Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Ist ja komisch bei uns. Ich spreche viele Leute, die sagen, bei uns ist schon lange nicht mehr in der Gemeinde der Name Jesus gefallen. Man redet vom guten Gott. Gott hat gewollt, dass alles durch den Sohn Jesus läuft, dass die einzige Erlösung ist, die durch Jesus geschehen ist. Wer den Sohn ehrte, ehrt den Vater. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott als durch Jesus. Mag vergehen, mag auch einst die Welt vergehen, mag vergehen der Sonne scheinen. Jesu Name wird weiter klingen, unvergänglich wird er sein. Das war für die Gemeinde von Philadelphia so wichtig, den Namen Jesus auszusprechen, mitten in der Verfolgung, im Hass. Manchmal fällt es uns so schwer, den Namen Jesus auszusprechen. Dabei unsere ganze Erlösung hängt darin, dass sie so wunderbar diesen Namen Jesus auszusprechen. Nochmals Ludwig Krapf, der drüben beerdigt liegt auf dem alten Friedhof. Der Pionier, der erste Missionsmann in Ostafrika. Und er hat über dieses Thema auch geschrieben in seinen Tagbüchern. Der Missionar oder die Missionsgesellschaft, die will aufgeben, weil sie keine Frucht sieht. Dann hat sie das Wissen um die Macht der Gnade Gottes verloren. Ich verstehe, wie leicht man bei solcher Mutlosigkeit auf die Aufgabe der Zivilisation ausweicht, also auf die Verbesserung der Lebensumstände, auf humanitäre Hilfe. Aber dadurch bekehrt man nicht die Herzen. Das Wort vom gekreuzigten Jesus, der für die Schuld der Menschen stirbt, ist der Hebel, der das stumpfeste Heidenvolk aus den Angeln heben kann. Mit diesem Hebel musst du siegen oder sterben. Und wenn es heute in der Welt eine Erweckung gibt in China, dann ist immer der gekreuzigte Jesus. Die Erkenntnis meiner Schuld. Ohne Jesus bin ich ewig verloren. Lass uns dieses herrliche Evangelium auch in Deutschland wieder allen Menschen mitteilen. Das ist der Hebel, der Menschenherzen öffnen. Halte, was du hast, auch im Blick auf die Synagoge Satans und im Blick auf die Stunde der Versuchung, das ist schon die antichristliche Verfolgung des einen Weltreichs, von der damals schon der erhöhte Herr spricht. In der Stunde der Versuchung kann uns nur Jesus bewahren. Und dieses Jesus-Geheimnis, das ist so wichtig, dass wir dieses Jesus-Geheimnis weitersagen. Wissen Sie, dass die Christenverfolgung in 57 Ländern nur wegen Jesus-Namen ist? Sie haben von Muslimen gar keinen Angriff mehr zu befürchten, wenn sie gemeinsam einen Kult machen, miteinander beten. Sobald der Jesus-Name fällt, ist die Hölle los. Weil am Namen Jesus scheitert sich alles. Und an der Mission scheitert sich alles, wo sie sich an Jesus scheidet. Und das ist so wichtig, dass wir diesen Namen Jesus bekennen. Warum so herrlich dieser Name? Weil Jesus auch die offene Tür ist. Ja, herrlich. Wie sagt Jesus, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Er wird aus- und eingehen und Weide finden. Ist doch herrlich. Wir wissen nicht, wann der Herr sie heimholt. Heute oder? Aber die Tür ist er. Und nur durch Jesus können wir selig werden. Und das wollen wir so viel wie möglich noch sagen. Wir wollen beten, dass das geschieht. Auch noch in ganz vielen Ländern, auch dass wir heute in der Weite der Welt beobachten, auch in unseren Gemeinden, wie das geschieht, auch in den westlichen Ländern, weil der Herr will. Er will erwecken, er will Aufbruch, er will Menschen retten. Auch wenn der Höllen Lügenmächte triumphieren fern und nah, Jesus baut sein Reich. Herr, tu das auch bei uns. Amen.